Wie haben Sie die letzten 2 Monate bei DAPD erlebt?
Die letzten 2 Monate bei DAPD waren geprägt von Hoffnung, von Bangen, von Unsicherheit, von sehr viel Angst, von sehr schlechter Kommunikation innerhalb des Unternehmens, weil halt so viel unsicher war. Also die Kollegen hatten verständlicherweise ein sehr hohes Bedürfnis, ganz, ganz viel zu erfahren. Und auf der anderen Seite in der Geschäftsleitung, in der Führungsebene gab es an vielen Stellen gar nichts, was man hätte sagen können, oder mit immer neuen Wasserstandsmeldungen erzielt man jetzt auch keine Sicherheit. Und insofern war es eine sehr, sehr unsichere Zeit für die Mitarbeiter, die wirklich, glaube ich, jedem Einzelnen in dem Unternehmen, und egal, ob er heute noch da ist oder auch nicht mehr da ist, die jedem wirklich sehr, sehr an die Nieren gegangen ist und echt Spuren hinterlassen hat.
Sie mussten ja jetzt auch gehen, gehören zu den 98, die entlassen worden sind. Wussten Sie vorher, dass Sie dazugehören werden?
Also es war für mich am 2. Oktober, als irgendwann 14 Uhr oder 12 Uhr wir vorab über die Insolvenz informiert worden sind, war das klar für mich. War mir glasklar, dass ich das nicht überstehen werde und ich auch ehrlich gesagt nicht wollte. Also als klar war, welches Ausmaß das nehmen wird, war für mich relativ schnell auch klar, dass ich das auch nicht überleben will. Und ich hätte nicht gewusst, was ich getan hätte, wenn ich nicht entlassen worden wäre. Dann wäre ich womöglich echt enttäuscht gewesen. Also hätte ich ein Problem gehabt, weil ich mich komplett neu hätte orientieren müssen. Für mich war so immer klar, nee, du wirst entlassen. Und insofern war ich da vom Kopf her sehr früh darauf vorbereitet, dass das passieren wird. Es war auch in der Zusammenarbeit sowohl mit dem Insolvenzgeschäftsführer als auch mit der neuen Chefredaktion spätestens ab November klar, dass von der alten Führungsebene, die es früher gegeben hat, auf niemanden gesetzt wird, weil alle früheren regelmäßigen Veranstaltungen, Joe-Fix-Termine zwischen der Redaktionsleitung, in der Chefredaktion, in den Ressortleitern mit der Chefredaktion, alle abgeschafft worden sind. Die hat es alle seit November nicht mehr gegeben. Und wenn ich auf irgendjemanden von denen gesetzt hätte, dann hätte ich ja weiter mit ihm reden können. Und wenn ich ihn nur einzeln einbezogen hätte. Aber das ist komplett im November nicht mehr stattgefunden. Und deswegen war eigentlich jedem aus diesem Team klar, dass es für ihn keine Zukunft in dem Unternehmen geben wird.
Kam das überraschend, die Insolvenz? Was man von außen gesehen hat, da kam es ja ganz plötzlich. Wie hat sich das von innen dargestellt?
Hat sich von innen genauso plötzlich dargestellt, wie es sich von außen dargestellt hat. Also es gab innen, ich sag mal so auf einer gewissen Ebene, gab es so ein paar Vorzeichen, dass es gerade ungemütlich wird. Der Laden hat ja 2 Investoren mit Löw und Vorder-Wühlbecke. Vorder-Wühlbecke war immer der sehr operativ in Berlin vor Ort war und Löw immer so die graue Eminenz im Hintergrund in München. Und es gab so 3-4 Wochen vor der Insolvenz immer wieder die Aussage, dass Löw sich jetzt mehr ins Operative einmischt. Und da sah man bei ganz vielen Menschen schon Sorgenfalten. Und dann wurden so in den letzten 10 Tagen vor der Insolvenz sehr genau einzelne Bereiche auf Zahlen durchleuchtet. Und auf einmal kamen Menschen aus München, die noch nie in Berlin waren, und setzten sich mit einzelnen Abteilungsleitern hin und haben mal auf Zahlen geguckt, und haben sich mal Excel-Tabellen angeguckt und haben sich mal Bereiche erklären lassen, wie die funktionieren und warum die so funktionieren, warum die Geld verbrennen oder nicht verbrennen. Und das waren alles jetzt angemessene Zeichen, weil bestimmte Bereiche einfach Geld verbrannt haben. Und sie haben alle darauf hingedeutet, dass irgendwas im Busch ist. Aber ich persönlich habe eigentlich erwartet, ich hatte Vorwarnungen bekommen für diesen 2. Oktober. Und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass man einen Cut macht und sagt so, keine Ahnung, man schmeißt mal wegen den Geschäftsführer raus oder strukturiert das an der und der Stelle um. Und ihr habt jetzt 3 Monate Zeit für das Sparziel und 6 Monate Zeit für das Sparziel. Das hätte so ein normales Management gemacht. Und dass man sofort eiskalt abrupt einfach den Stecker rauszieht und sagt, nee, keine Zeit mehr, hattet genug Zeit. Das war auch für uns und für mich sehr überraschend.
Was viele Außenstehende sich ja auch immer gefragt haben und was viele auch überrascht hat, war die Tatsache, dass noch bis zum Schluss Einkäufe gemacht worden sind und, wie man so hörte, auch nicht ganz billige Einkäufe, die also wahrscheinlich zum ganz guten Honorar zur DAPD geholt worden sind. Das war so ein bisschen widersprüchlich und dann war plötzlich Schluss.
Es gab eine Woche vor der Insolvenzverkündung noch einen gemütlichen DAPD-Abend auf dem Oktoberfest mit irgendwie 40 Kunden, denen Herr Dr. Löw erzählt hat, wie toll wir sind. Es gab Anfang September das Sommerfest, wo Ähnliches passiert ist. Und es gab in der Tat, wie muss man es richtig sagen, künftige Ex-Kollegen, ehemalige künftige Kollegen sozusagen, die geplant hatten, zum 1. Januar zu uns zu kommen. Die hatten ihre Kündigung beim alten Arbeitgeber unterschrieben und ihren neuen Vertrag bei uns. Ich weiß von einem Kollegen aus Berlin, der dann dankenswerterweise zurückrudern durfte, wo sein Verlag gesagt hat, okay, vergessen wir mal, dass du gekündigt hattest und du darfst selbstverständlich gerne bleiben. Aber das, ja, hat's gegeben, kann man nur den Kopf drüber schütteln. Das zeigt aber auch, dass es das gegeben hat, das zeigt aber auch, ich glaube, wie allein in München diese Entscheidung gefällt worden ist.
Es war ja das selbst erklärte Ziel von DRPD, eine Alternative zu DPA zu werden. Eine Vorlagentur ist man ja geworden. Glauben Sie, dass man es auch geschafft hat, wirklich eine Alternative zu werden, wo auch Zeitungen hätten sagen können, okay, ich kann jetzt DPA auch verlassen und vielleicht den günstigeren Dienst DRPD einkaufen?
Ich glaube, das hat DRPD bewiesen, dass es geht, eine Alternative zur DPA zu machen. Es gibt genug Zeitungskunden, die auf DPA verzichtet haben oder beide haben oder, wie unser Vertrieb das immer gerne genannt hat, ein Shootout zwischen beiden gemacht hat, um sich dann für einen zu entscheiden. Also da gab es ja reichlich Beispiele, die das gemacht haben, nicht zuletzt die Watz aus Essen, die das als großer Kunde gemacht hat und weitere hätten folgen können oder waren in guten Gesprächen. Also ich glaube schon, dass DRPD das bewiesen hat. Vielleicht hat DRPD aber auch zu sehr versucht, wie DPA zu sein. Und zu sehr sich auf den Bestandsmarkt konzentriert, den DPA immer hatte und aus dem DPA über viele, viele Jahre stark geworden ist, den Markt abzugraben, anstatt eher zu gucken, was braucht der Kunde von morgen, der heute noch schwach ist, der aber morgen und übermorgen mein Kunde werden soll. Vielleicht hätte man sich mehr auf den konzentrieren müssen, anstatt krampfhaft versuchen müssen, DPA 2 zu werden. Das war vielleicht einer der Systemfehler, die man gemacht hat und wo dann am Ende der nicht mehr vorhandene Atem dem Laden auf die Füße fällt.
Das bringt uns zur Analyse. Was glauben Sie, ja, wo hat der Fehler gelegen? In der Geschäftsführung, im Team, bei den Investoren? Oder kann man es überhaupt so in eine Richtung zuordnen? Hier, der und der hat das falsch gemacht?
Also ich glaube, dass wirklich eine ganze Menge passiert ist, eine ganze Menge schiefgelaufen ist, eine ganze Menge Fehler gemacht worden sind. Auf ganz vielen Bereichen, Redaktion ausgeklammert, dass da mal ein falscher Text gegangen ist, aber das meine ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass im Management, in der Führungsebene viele Fehler gemacht worden sind in einzelnen Bereichen. Das ist sicherlich der Fall gewesen. Die sind dadurch, dass man von Investoren gestützt war, privat finanziert war, sind die nie aufgefallen oder sind immer kaschiert worden. Und man konnte immer wieder mit neuen Businessmodellen und neuen Plänen und neuen Projekten und neuen Ideen, die konnte man umsetzen, da hat man ein gewisses, ich nenne es mal ein bisschen böses Spielgeld bekommen, um die umzusetzen, weil es wurde ja bezahlt, die Rechnung wurde ja bezahlt. Wir haben im Videobereich für die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele ein Projekt umgesetzt, das war von vornherein klar darauf ausgelegt, das wird sich nicht decken können. Das habe ich mit Herrn Dr. Vorder-Wühlbecke so ausgehandelt, dass es das nicht wird, aber es war so als Marketing-Event, als PR-Maßnahme für den Videobereich gedacht und dafür gab es halt ein Geld, das es auch kosten durfte. Und so gab es viele einzelne Projekte, die es gehabt hat, aber auch Fehler im Controlling, in der Transparenz der Zahlen, in der Zuordnung von Zahlen, von Verträgen, wo ist was entstanden. Da sind viele, viele Fehler gemacht worden, die sind nie aufgefallen, dadurch, dass alles unter einem großen Dach mit zwei Investoren in einer Holding bezahlt worden ist. Am Ende kam der Scheck und der hat alle Fehler bezahlt. Deswegen ist das nie aufgefallen. Wenn man mal in die Details guckt, und da sieht man heute, wenn man das Feedback der Investoren hört, dann sieht man heute, dass diese Fehler jetzt alle rauskommen. Ein Beispiel ist das DRPD-Video, am Anfang aus einer anderen Firma gegründet worden ist und dann sind vergessen worden, Mitarbeiter von der einen Firma in die andere umzuziehen. Die haben heute noch Arbeitsverträge gehabt in der alten Firma bei DDP Direkt, die nicht in der Insolvenz ist. Das ist aber erst durch die Insolvenz aufgefallen. Das sind so kleine Fehler, die dürfen nicht passieren. Verträge, die nie umgestellt worden sind, wo nicht weiß, wer muss die Rechnung stellen, an wen geht die Rechnung, interne Verrechnungen, die nicht stattgefunden haben. Also da sind ganz, ganz viele kleine Stellschrauben nie richtig gemacht worden. Das fällt heute im Zuge der Insolvenz auf und ist, glaube ich, eins der Probleme, was heute bei der Suche der Investoren so schwer ist.
Was von außen auch aufgefallen ist, war das ungewöhnliche Verhalten, sag ich mal, für die Branche ein bisschen ungewöhnlich Verhalten. Es gab halt so Empfänge, wo dann irgendwelche Minister da waren und es gab halt ja auch viele Pressemeldungen. Also es war so anders. Stellt sich das von innen auch so dar?
Also innen war es nicht viel anders, als es eine normale Redaktion war. Das war eine normale Redaktion, das war ein normaler Newsroom, das war ein sehr normales Miteinander, sehr kollegiales, sehr freundschaftliches Miteinander. Und wir haben eher immer innen mitbekommen, wie wir nach außen agieren und haben an mancher Stelle uns auch gedacht, muss das jetzt sein? Brauchen wir diese Pressemitteilung jetzt? Müssen wir jetzt wirklich anfangen zu vergleichen, wer schreibt mehr Meldungen, wir oder DPA? Also das war eher das hat man innen wahrgenommen und nicht an allen Stellen verstanden oder manches Mal auch ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil es dann auch in den Abläufen oft so war, dass man es erfahren hat, als es veröffentlicht war und nicht vorab intern mal, das und das ist gerade Thema oder wir haben den und den Prozess angestrengt. Also da hat auch nicht alles, also war der Kommunikationsfluss interner Kommunikation, wird eher überbewertet.
Schauen wir mal nach vorne in die Zukunft. Jetzt ist ja die Frage, wie geht es weiter mit DRPD? Bleibt es eine Vollagentur? Und nun hat es ja erstmal diese Entlassung gegeben, 98 Leute. Und viele fragen sich natürlich, der Videodienst wurde geschrumpft, der Sportdienst wurde geschrumpft. Viele fragen sich natürlich, kann die APD so noch als Vollagentur weiter bestehen? Hat das wirklich eine Perspektive? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist sicherlich die Gretchenfrage und die interessanteste Frage, ob die APD als Vollagentur, wie sieht eine abgespeckte Vollagentur aus, was so das Credo von des Insolvenzgeschäftsführers ist? Das ist die Gretchenfrage. Den Sport hat es früher nicht gegeben. Dann hat der Kunde irgendwann geschrien, ihr seid keine Vollagentur, ihr braucht einen Sport. Daraufhin hat es den Sport gegeben. Jetzt gibt es ihn wieder nicht mehr. Es gibt in Deutschland die Konstellation, dass es eine Sportnachrichtenagentur gibt. Insofern könnte man vielleicht ohne Sport überleben. Das hätte man schmerzfreier haben können. Alles in allem ist für mich die entscheidende Frage, es muss schnell ein Investor gefunden werden für den Laden. Das heißt, es müssen schnell die bisherigen Eigentümer rauskommen. Für den Investor muss aber sehr schnell Transparenz in die Zahlen, damit der Investor weiß, was kaufe ich mir da für ein Unternehmen. Das heißt, jetzt muss man verhindern, dass die Kunden gehen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, das Vertrauen wiederherzustellen, dass der Dienst immer noch so gut ist, wie er mit 100 Leuten mehr war. Und es wäre komisch, wenn er immer noch so gut wäre, dann hätte ich diese 100 nie gebraucht. Also er kann nicht mehr so gut sein. Sport ist nicht mehr existent, quasi nicht mehr existent, Video ist genau dasselbe. Das sind beides eher nur noch Feigenblätter. Was für mich das Problem ist, ist die Tatsache, dass man angekündigt hat, die Führungsebene zu verschlanken. Und jetzt besteht die Führungsebene noch aus einer zweiköpfigen Chefredaktion, die immer aus dem sogenannten Maschinenraum, also aus dem Newsroom gekommen sind, die immer am Desk den Dienst gemacht haben, als CVD, als Nachrichtenchefs den Dienst gemacht haben. Aber da ist niemand für eine strategische Produktentwicklung mehr. Also heute bist du noch mehr nur eine reine Textagentur für den Zeitungskunden, als dass du nach vorne gucken kannst, wie können wir morgen, übermorgen unser Geld verdienen. Und wie es den Zeitungsverlagen geht, da brauche ich ja nicht mal mehr eine Zeitung für, um das zu lesen. Das ist ja wirklich offensichtlich. Also das ist ja nicht der Kunde von morgen. Und ich sehe momentan innerhalb des Ladens, da es keine Führungsebene mehr gibt, niemanden, der auf diese Fragen kurzfristig eine Antwort generieren kann. Und wenn du dann einmal jetzt in die Mühle kommst, dass jetzt die Kunden anfangen zu gehen, du dann wieder Leute entlassen müsstest, was von der Fecht behauptet, was nicht passieren wird, dann wird es immer dünner, das Eis, auf dem du noch irgendwie experimentieren und neue Produkte entwickeln kannst. Und das ist für mich die größte Frage. Also kann dieser Laden jetzt das Niveau halten und sich dann für die Zukunft aufstellen? Für Video sagt man, jetzt mit einem Mitarbeiter weitermachen. Wir haben bislang 500 Videos im Monat ausgeliefert. Jetzt ist einer noch da, der das koordinieren soll, was bislang gemacht wird. Also wird das ungefähr halbiert werden, bestenfalls das Niveau. Und daraus soll dann was Neues wachsen. Aber woraus? Aus keinem Geld, das ich im Online-Videomarkt auch nicht erzielen kann. Also da sind so viele Wenns und Abers und so viele Konjunktive in den Sätzen, dass man wirklich berechtigte Zweifel haben muss. Ich wünsche es den Kollegen sehr. Die haben einen tollen Job da gemacht und machen einen tollen Job. Ich würde ihnen sehr wünschen, dass der Laden überleben kann. Aber das ist ein ganz langer Weg.
Für Sie ist dieses Thema nur noch als Beobachter relevant. Wie sieht Ihre Zukunft aus als Nachrichtenjournalist und als Sportjournalist?
Hatte ja 2 Monate Zeit, mich darauf vorzubereiten, wie meine Zukunft aussieht. Jetzt ist Berlin für Sportjournalisten nicht der Nabel der Welt, dummerweise. Das wusste ich aber, bevor ich zurückgekommen bin in diese Stadt, weil ich unbedingt in die Stadt wollte. Nein, im Ernst. Es wird momentan läuft es darauf hinaus, dass ich mich im Bereich Sport und im Bereich Online-Video erstmal selbstständig mache. Gibt dort genug Anfragen, genug spannende Projekte, gerade im Videobereich, gerade im Online-Videobereich gibt es einen unheimlich hohen Bedarf an kompetenten Leuten und an kompetenter Beratung, weil viele Unternehmen Bedarf haben, aber nicht genau wissen, was sie da eigentlich brauchen und wie sie damit Geld verdienen können und welchen Content sie eigentlich brauchen, welchen Content der User braucht. Da gibt es unheimlich viele Projekte in Deutschland, die gerade an den Start gehen wollen, die unterwegs sind. Und da bin ich in vielen guten Gesprächen und muss jetzt mal gucken, auf welche Pisten ich mich am Ende konzentriere und wenn dann, ich nenne das immer liebevoll Bauchladen, da ein schöner Bauchladen draus wird mit Sport und Videocontent, dann ist das erstmal eine sehr, sehr reizvolle Option, wenn sich jetzt nicht doch noch auf einmal eine tolle Festanstellung anbietet, die ich momentan nicht sehe, und dann ist mit Sport und Video das aber auch ein schönes Leben.
Und haben Sie als Journalist Sorge um den Qualitätsjournalismus in Deutschland angesichts der vielen Entlassungen, die ja nicht nur bei DAPD, sondern auch Printhäusern gerade dieser Tage sozusagen an der Tagesordnung sind?
Also wenn man die Zahlen sieht, muss man ja Angst haben um den Qualitätsjournalismus in Deutschland. Für mich ist so ein bisschen, die sich den Qualitätsjournalismus wirklich leisten könnten, versuchen an manchen Stellen immer mehr zu sein wie die Privaten und wie die Boulevardmedien und verlieren dadurch auch den Qualitätsjournalismus, weil sie dann auch wieder im Quotenwettstreit sind. Da kommt man wieder in so eine Henne-Ei-Diskussion. Aber also klar, von den Zahlen muss man Angst darum haben. Die ihn sich leisten könnten, machen ihn vielleicht nicht gut genug, nicht intensiv genug und könnten ihn mehr machen. Und ansonsten sehen wir eigentlich nur, dass keiner und das sind nicht die Journalisten, die gefragt sind, dass niemand eine Antwort auf die Geschäftsmodelle hat. Dass niemand weiß, wie verdiene ich das Geld, um diesen Qualitätsjournalismus zu finanzieren, weil mit einer gedruckten Zeitung werde ich sie nicht mehr refinanzieren können, diesen Qualitätsjournalismus. Das erleben wir gerade und darauf können die Journalisten keine Antwort geben. Journalisten sind dafür nur in ganz wenigen Ausnahmefällen die richtigen Leute. Das müssen die Verlagsleitungen, die TV-Sender, die Online-Portale kennen, diese Antwort, woraus dann wieder Journalismus entsteht. Natürlich sind wir andersrum, jeder privat für sich als Konsument gefordert, das zu fordern, zu wollen und bereit sein, dafür zu bezahlen. Das ist einer der Geburtsfehler, die DAPD bei Video gemacht hat, ist einer der Geburtsfehler, die im Internet gemacht worden sind. Wir haben es verschenkt. Wir haben bei DAPD die Videos verschenkt. Wenn ich die einmal verschenkt habe, kann ich sie übermorgen nicht mehr verkaufen. Im Internet gab es alles, im Journalismus umsonst. Und jetzt müssen wir versuchen, dafür Geld zu nehmen. Und dafür ist es ganz schwer, ein Verständnis und auch eine Bereitschaft zu erzielen. Und das sind die Fragen, die wir zu beantworten haben.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.